Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Eintrag ins Gästebuch der Stadt Berlin, Rede vor dem Deutschen Bundestag, das waren die protokollarisch wichtigen Termine des britischen Königspaares. Danach wurde es informeller. Besuch des Schöneberger Wochenmarktes auf dem Wittenbergplatz. Honigsüß war das laut Reporterin Juliane Kowolik.
König Charles und Camilla, die haben sich hier alles sehr interessiert angesehen und sie haben zum Beispiel auch beim Honigstand angehalten und haben den Bio-Akazien-Honig erst gekostet. Dann wollte Charles den Honig kaufen, aber das hat Imker Martin Perschke gar nicht zugelassen.
Ich sage, Sie kriegen ein Geschenk nicht und das Akazien nicht mit bei. Ne? Und ich habe dann selber ein Geschenk von ihm bekommen, ne? Diesen königlichen Honig. Ne? Dann habe ich noch mal gefragt, ob ich selber mal zu Besuch kommen kann zur ökologischen Imkerei. Ne? Und da hat er gesagt, ja, können wir kommen. Machen wir doch. Ne?
Sie sind jetzt eingeladen in den Buckingham Palace, ja?
Ich weiß es nicht, denke ich mal. Wird mir die Botschaft sagen. Also fahr Bienen besichtigen da in England oder sagt beim König mal gucken. Mal
sehen. Ja, so einfach ist das, wenn man in den Buckingham Palace eingeladen wird. Imker Perschke hat das wirklich sehr, sehr cool angenommen. Hier sprach einfach ein Brandenburger Imker mit einem englischen Imker. Der König fragte sogar noch nach den Bio-Bedingungen der Bienen und war dann allerdings auch nach wenigen Sekunden wieder weg. Für die Marktbetreiber hier also ein sehr kurzer und trubeliger, aber doch sehr, sehr eindrücklicher Besuch.
Und für den König ging es dann vom Imker aus Brandenburg nach Brandenburg in den Kreis Barnim. Im Ökodorf Brodowin erwartete ihn rbb-Reporter Fred Pilarski unterm Regenschirm.
Ja, also kurz vor 16 Uhr ist Charles hier eingetroffen, gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier und Ministerpräsident Dietmar Woidke. Er wurde hier sehr herzlich empfangen von den Leuten aus dem Ökohof in Brodowin, aber auch von Schaulustigen, die auf der anderen Seite der Straße standen, wo die Limousinen eingetroffen sind. König Charles hat sich dann nochmal umgedreht, ist über einen Graben gehüpft und hat dann noch ein paar Hände geschüttelt. Ja, und dann ging es auf den Hof und der erste Weg führte dann in die Molkerei, wo König Charles dann eingeladen war, beim königlichen Käse selbst mit anzupacken. Die Mitarbeiter der Molkerei hatten dort 150 Bauern Käse-Rohlinge vorbereitet, die mit etwas Möhrensaft geimpft wurden, damit sie dann ein bisschen wie britischer Cheddar wirken. Anschließend ging es dann in den Hofladen des Betriebes und dort fand dann ein Gespräch statt zum Umgang mit Feuchtgebieten. Der Betrieb selbst hat zu DDR-Zeiten trockengelegte Flächen auf seinem Betriebsgelände wieder vernässt. Außerdem liegt Brodowin im UNESCO-Biosphärenreservat Schorf-Heide-Korin, wo derzeit mehrere Projekte zum Schutz von Mooren laufen. Das ist ein Thema, für das sich der britische Monarch schon seit langem interessiert.
Cheese in Brodowin, König Charles III. Besuchte Brandenburg, rbb-Reporter Fred Pilarski berichtete. Auch nach vielen Warnstreikaktionen, etwa in Berlin, Frankfurt-Oder oder Prenzlau, gibt es noch keinen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Jetzt geht es in die Schlichtung. Brandenburger Reaktionen hat rbb-Reporter Thorsten Südow eingefangen.
Die brandenburgischen Mitglieder der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi beharren auf der Forderung nach 500 Euro mehr pro Monat für die unteren und mittleren Gehaltsgruppen in kommunalen Verwaltungen, in Kindergärten oder in Kliniken. Und die Verantwortung für das Scheitern der Tarifverhandlungen würden die wenig flexiblen Arbeitgeber tragen, schätzt Andrea Kühnemann, Verdi-Landesbezirksleiterin Berlin-Brandenburg ein.
Wir haben in den Verhandlungen wirklich intensiv nochmal versucht, die Arbeitgeber zu bewegen, nochmal über den Mindestbetrag nachzudenken und ihn anzuheben. Die Arbeitgeber waren nicht bereit, über 300 Euro zu gehen. Und das ist für unsere Kolleginnen und Kollegen, muss nicht sagen, wie Inflationsraten etc. gerade sind, zu wenig.
Aus den Rathäusern zwischen Eisenhüttenstadt, Bernau und Cottbus heißt es, man bedauere das Scheitern der Tarifverhandlungen. So fehle weiter Planungssicherheit über die finanziellen Folgen. Der parteilose Bürgermeister der Uckermark-Kreisstadt Prenzlau, Hendrik Sommer, hatte wie sein Bernauer Kollege auf eine Tarifeinigung gehofft. Allen sei klar, dass die Arbeit in der Verwaltung gut bezahlt werden müsse, auch wenn der Stadthaushalt belastet werde.
Also auf jeden Fall, bei 10% muss man davon ausgehen, dass wir weit über 1 Million jedes Jahr dann an Mehrverpflichtungen haben. Und da muss man auch ganz klar sagen, das ist schon eine massive Belastung für den Haushalt, denn wir können unsere Einnahmeseite um diesen Beitrag so gar nicht einfach irgendwie ausfüllen, stellt uns schon vor Schwierigkeiten.
Heftig sei der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte, schildert Bernaus Bürgermeister André Stahl von der Linken.
Mich interessiert passiert natürlich auch, dass meine Mitarbeiter ein auskömmliches Einkommen haben. Und 60% der Mitarbeiter zum Beispiel bei uns in der Stadt arbeiten in den unteren und mittleren Einkommensgruppen. Und für die ist das natürlich schon wichtig, dass da absehbar eine gewisse Grundzufriedenheit wieder eintritt, sodass sie das Gefühl haben, dass sie ihre laufenden Kosten und ihr Auskommen bei uns durch Arbeit erzielen können.
Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Kommunen und Bund haben die Arbeitgeber die Schlichtung angerufen. Zunächst werde es darum keine Streiks in Brandenburg und Berlin geben, sagt Verdi-Vertreterin Kühnemann.
Aus Potsdam, Thorsten Südow. Mehr als 500 Mal brannten im letzten Jahr Brandenburger Wälder. Die Lage wird von Jahr zu Jahr brenzliger. Helfer bereiten sich deshalb jetzt vor, auf dem Boden und in der Luft. RBB-Reporterin Lisa Steger war bei einer Übung auf dem Flugplatz Eggersdorf in Müncheberg, Märkisch-Oderland.
Ein Hubschrauber der Bundespolizei zieht eine riesige Plastikbadewanne voller Wasser mit sich in die Höhe, fliegt und wirft das Wasser ab. Immer wieder. Jörg Niewa ist einer der Piloten.
Ich habe also jegliche Brandsituation im Land Brandenburg schon erlebt. Also von offenen Waldbodenbränden über richtigen Waldbränden, wo die Bäume brennen, bis hin zu reinen Moorbränden. Also Liebe Rosa Heide zum Beispiel ist ja so mal unterschiedlichste Situation. Die Schwierigkeit besteht immer darin, zu analysieren und dann die entsprechende richtige Abwurftechnik zu nutzen, um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen.
Die Retter in der Luft müssen dorthin, wo es gefährlich ist, aber selbst in Gefahr bringen dürfen sie sich nicht.
Natürlich, es ist bei diesen Vegetationsbrandsituationen meistens warm und so ist uns im Cockpit natürlich auch warm. Wichtig ist aber, dass man hochkonzentriert bleibt und man hat während des Fliegens auch kaum Situationen, in denen man sich etwas entspannen kann im Cockpit, sondern man steht unter einer Daueranspannung. Und das ist natürlich etwas, wo die Leute körperlich und mental natürlich auch fit sein müssen. Also so ein Arbeitstag, der hat dann 12, 13 Stunden. Der nächste dann auch wieder.
Bisher mussten sich die Piloten nach jeder Landung erkundigen, wie und wo es für sie weitergeht. Das kostete Zeit. Deshalb haben die Brandenburger Feuerwehren 45 Luftkoordinatoren ausgebildet. Sie sagen den Piloten nach jeder Landung Bescheid, wo es als nächstes hingeht. Thomas Trodler aus Breitenau nahe Finsterwalde im Elbe-Elster-Kreis ist Luftkoordinator. Für sein Ehrenamt opfert der freiwillige Feuerwehrmann viel Zeit.
Also die letzten 3 Jahre waren eine recht heiße Saison. Wir verwenden 30 Stunden in der Woche ungefähr. Kann man so sagen, dass es ein Zweitjob ist, der nur mit viel Enthusiasmus zu leisten ist. Ja, und da muss natürlich auch die Familie dahinter stehen. Das ist der größte und wichtigste Punkt.
Die Luftkoordinatoren gibt es seit 3 Jahren, aber heute ist die erste praktische Übung.
Lisa Steger über eine Waldbrandübung in Brandenburg. Der Berliner Tierpark wird zum Jurassic Park der Gummitiere. Er stellt Nachbildungen der Urzeitgiganten auf. Zu DDR-Zeiten gab es lebensgroße Dinosaurier schon im Plenterwald. Jetzt wird es moderner, bleibt aber ungefährlich. Kurz vor der offiziellen Eröffnung dieser Dino-Ausstellung hat rbb24-Inforadio-Reporter Markus Streim den Viechern auf den Zahn gefühlt.
Sie können fauchen und sich bewegen. 16 der insgesamt 20 Dinos haben schon ihren Platz auf dem Rasen eingenommen. 4 kommen in den nächsten Tagen per Schiff aus den USA noch dazu. Vom fleischfressenden Ankylosaurus bis zum Megaveganer, dem 25 Meter langen und 11 Meter hohen Brachiosaurus. Nachbildungen aus Gummi und Schaumstoff auf Metallgerüsten installiert. Alles wirkt erstaunlich echt und wird vor allem die jungen Besucher begeistern. Emily und Phoebe durften einige Riesendinos schon vorab sehen.
Ich würde ihn einfach nur angucken, weil er mein Lieblingsdino ist und weil er der größte Dino der Welt ist.
Ich weiß schon was über Dinos, dass Dinosaurier auf Deutsch große Echse bedeutet und das lateinisch ist. Und dass der T-Rex der größte Dino war seiner Zeit.
Für den Tierparkdirektor hat der Dino-Spaß auch einen ernsten Hintergrund. Das Thema Artensterben sei hochaktuell, so Andreas Knierim. Über 37.000 Arten weltweit seien unmittelbar vom Aussterben bedroht. Die Platzierung dieser sich bewegenden und fauchenden Dino-Nachbildungen neben den echten Tieren hält der Tierparkdirektor aber für unproblematisch.
Den Vikunias ist das, glaube ich, wurscht. Die sind so tiefenentspannt. Also wir haben ja hier unsere Kameliden. Die sind eigentlich am entspanntesten von allen. Wir haben haben es natürlich schon da organisiert, wo wir weniger Konflikte vermuten oder gar keine Konflikte logischerweise. Ja, also um die Tiere müssen wir uns, glaube ich, hier keine Sorgen machen. Wie man sieht, denn ist das, ich sag mal, Schnuppe.
Ein entspanntes Miteinander wird angestrebt. Hier die lebendigen Tiere, da die Gummidinos und dazwischen Kinder im Sandkasten mit Schaufel auf der Suche nach Knochenattrappen. Für den US-Paläontologen Don Lessem, der schon für Steven Spielbergs Jurassic Park gearbeitet hat und die Dino-Schau mitkonzipiert hat, ist die Begeisterung der Kinder das Allerschönste dabei. Die Kinder haben noch diese Vorstellungskraft, die uns fehlt. Sie können sich in die Welt der Tiere versetzen. Das ist fantastisch. Nichts existiert wirklich, doch für sie sind sie lebendig. Zwischen 3 und 8 Jahren sind ihnen die Dinosaurier wichtiger als alles andere. Und das sichert mir meinen Job. Der Tierparkdirektor freut sich bereits auf die neue Besuchergeneration.
Ich habe das Gefühl, wir werden bald noch ein bisschen Sand nachkaufen müssen. Ist aber auch nicht schlimm. Die Knochen bleiben aber hier drin. Ich finde das wunderbar, wenn Kinder hier sich ein bisschen abarbeiten können und dann mit den Dinosauriern auch etwas groß werden. Alles, was dazu dient, mehr Faszination und Empathie für die Natur herzustellen, kann uns nur erfreuen als Erwachsene.
Auch wenn das Reiten auf den Dinos natürlich streng verboten ist, nach Knochen im Sand buddeln bleibt erlaubt.
Dinosaurier im Berliner Jurassic Tierpark. Für diesen Bericht kam kein Reporter zu Schaden, auch Markus Streim nicht. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Kastricius.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.